Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Herzlich willkommen, liebe Hörerfreunde, zu der heutigen Sendung in deutscher Sprache. Ich heiße Alex Sterescu und freue mich, dass Sie auch an diesem Samstag eingeschaltet haben. Gleich im Anschluss hören Sie Nachrichten und den Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche. Es geht dann weiter mit der Kulturchronik, dem Rezept der Woche und weiteren Höhepunkten. Bleiben Sie dran.
Funkjournal.
Die Nachrichten bei RRI. Die Regierung von Rumänien hat offiziell eine Krisensituation auf dem Kraftstoffmarkt ausgerufen. Die Maßnahme tritt am Mittwoch, den 1. April, in Kraft und gilt bis zum 30. Juni. Ziel ist der Schutz der Wirtschaft und der Bevölkerung in einem internationalen angespannten Umfeld. Als erste Schritte hat die Regierung den Export von Diesel und Rohöl begrenzt, den Handelsaufschlag auf den Durchschnitt des Vorjahres gedeckelt und den Anteil von Biokraftstoff im Benzin reduziert. Premierminister Ilie Bolojan kündigte an, dass weitere Maßnahmen geplant sind, insbesondere eine Senkung der Verbrauchsteuer, da die Mehrwertsteuer durch Verpflichtungen gegenüber der Europäischen Union nicht gesenkt werden kann. Experten rechnen jedoch, dass die Maßnahmen den Kraftstoffpreis an der Zapfsäule nur um wenige Cent pro Liter senken werden und der Effekt schnell verpufft. Zudem plant die Regierung Unterstützung für Landwirte. Sie sollen Diesel künftig steuerfrei und ohne Mehrwertsteuer für mechanisierte landwirtschaftliche Arbeiten im Pflanzenbau kaufen können. Am Samstag findet in Bukarest die 16. Ausgabe des Marsches für das Leben statt, der auf die Bedeutung der Unterstützung für Mütter und Kinder vor und nach der Geburt aufmerksam macht. Die diesjährige Ausgabe hebt auch die Rolle des Umfelds hervor, Partner, Familie, Freunde sowie Mitglieder der Gemeinschaft bei der Unterstützung schwangerer Frauen in schwierigen Situationen. Die Veranstaltung wird von der mehrheitlichen rumänisch-orthodoxen Kirche sowie von der römisch-katholischen Erzdiözese Bukarest unterstützt. Nach Angaben von Patriarch Daniel betont der Marsch für das Leben den unschätzbaren Wert des menschlichen Lebens als Geschenk Gottes für die Gesellschaft. Der römisch-katholische Erzbischof und Metropolit von Bukarest, Aurel Perker, erklärte seinerseits, dass das menschliche Leben vom ersten Moment seiner Existenz an heilig sei und jede Frau sowie jedes Kind Fürsorge und echte Unterstützung verdiene. In der kommenden Nacht stellt Rumänien die Uhren auf Sommerzeit um. Dabei werden die Zeiger um eine Stunde vorgedreht, sodass aus 3 Uhr 4 Uhr wird. Die Umstellung erfolgt jedes Jahr am letzten Märzwochenende und gilt in den meisten Ländern der Europäischen Union. Sie soll die Nutzung des natürlichen Tageslichts verbessern und helfen, den Energieverbrauch zu senken. Die Behörden empfehlen vor allem am Montagmorgen besonders auf die Uhrzeiten zu achten, da die Zeitumstellung Auswirkungen auf Verkehr, Fahrpläne und Arbeitsabläufe haben kann. Viele Menschen spüren zudem eine kurze Umgewöhnungsphase, bis sich der Biorhythmus an die neue Zeit angepasst hat. Fast 40% der Fischer im Donaudelta drohen, ihre Fischereilizenzen zu verlieren, weil sie im vergangenen Jahr ihre zugeteilten Fangquoten nicht erfüllt haben. Von rund 1000 kommerziellen Fischern meldeten 410 nicht einmal 75% ihres Fangs. Die Lizenzbehörde weist darauf hin, dass dies zum ersten Mal seit 11 Jahren zu einer Verringerung der ausgestellten Genehmigungen führen könnte. Die Erneuerung der Fischereilizenzen ist für Anfang Juni geplant. Der Krieg im Iran sorgt für neue Spannungen zwischen den USA und ihren europäischen Partnern. US-Präsident Donald Trump kritisierte mehrfach, dass Europa sich zu wenig am Kriegseinsatz und an der Sicherung der Straße von Hormuz beteiligt. Bundeskanzler Friedrich Merz warnte, die aktuelle US-Politik sei eine massive Eskalation mit unklarem Ausgang und hinterfragte die militärische Strategie von USA und Israel. Deutschland sei bereit, nach einem Waffenstillstand die Straße von Hormuz zu sichern. Und zum Schluss das Wetter. In drei Vierteln von Rumänien gilt eine gelbe Warnstufe für ergiebige Niederschläge. Bis Montagmorgen wird es im Südwesten, Süden, Südosten und in weiten Teilen des Ostens des Landes regnen. In den Bergen treten gemischte Niederschläge auf, in höheren Lagen schneit es. Es bildet sich eine Schneedecke und es kommt zu Schneeverwehungen. Eine weitere Wetterinformation ohne Warnstufe weist darauf hin, dass Wind und Regen an diesem Wochenende das gesamte Land erfassen werden. Die Temperaturen liegen überwiegend über den für die Jahreszeit üblichen Werten, insbesondere im Nordwesten, Norden und Nordosten. In den übrigen Regionen bewegen sie sich im Bereich der Normalwerte, so dass die Höchsttemperaturen bei etwa 8 Grad beginnen. Soweit, meine Damen und Herren, unsere Meldungen.
Der Wochenspiegel. Der Wochenspiegel.
Die Regierung hat am Donnerstag eine Notverordnung verabschiedet, mit der sie bis zur Jahresmitte eine Krisenlage auf dem Kraftstoffmarkt ausruft und Preisobergrenzen sowie Einschränkungen einführt. Ziel ist es, den Preisschub infolge des neuen Kriegs im Nahen Osten, der Ende Februar begonnen hat, abzufedern. Ab dem 1. April wird für 3 Monate die Handelsspanne der Unternehmen im Ölsektor auf den Durchschnittswert des vergangenen Jahres begrenzt. Firmen, die höhere Aufschläge verlangen, drohen Geldbußen zwischen 0,5 und 1% ihres im Jahr 2025 erzielten Umsatzes. Zudem müssen die Unternehmen den Biokraftstoffanteil im Benzin von 8% auf 2% senken. Der Export von Diesel ist nur noch mit Genehmigung der Wirtschafts- und Energieministerien erlaubt. Liegt diese Genehmigung nicht vor, drohen dem jeweiligen Unternehmen Strafen zwischen 5% und 10% des Umsatzes sowie die Beschlagnahme der aus den Exporten erzielten Erlöse. Die Regierung betont, das Maßnahmenpaket solle die Kosten zwischen Staat, Wirtschaft und Bürgern aufteilen und möglichst wenige Nebenwirkungen im Markt haben. Der wichtigste Faktor auf einem Markt ist der Wettbewerb. Um eine Krise zu lösen, müsste der Staat seine Einnahmen senken, also etwa Verbrauchssteuern oder die Mehrwertsteuer, entgegnet jedoch der Verband der Energieversorger in Rumänien. Diese Ansicht teilen auch von Radio Rumänien befragte Wirtschaftsexperten. Die großen Gewerkschaftsverbände haben ein Treffen des Drei-Parteien-Rats für sozialen Dialog zu diesem Thema boykottiert. Sie werfen der Regierung vor, die Konsultation nur vorzutäuschen und fordern ebenfalls eine Senkung von Mehrwertsteuer und Verbrauchssteuern auf Kraftstoffe. Laut Premierminister Ilie Bolojan könnte sich Rumänien an Minenräumaktionen in der Straße von Hormuz beteiligen, die derzeit durch den Krieg blockiert ist, allerdings erst nach einem Waffenstillstand zwischen den Konfliktparteien USA und Israel auf der einen Seite sowie Iran auf der anderen Seite. Derzeit liefen lediglich Analysen und Gespräche darüber, wie sich Rumänien konkret einbringen könnte, sagte auch Verteidigungsminister Radomir Ruza im Gespräch mit Radio Rumänien. Er hatte als erster und nahezu im Alleingang angekündigt, dass rumänisches Personal mit Fachwissen in der maritimen Minenräumung sowie Informationen zur Entspannung der Lage beitragen könnte. Mehrere hundert Bergleute aus dem Schiltal haben am Dienstag vor dem Regierungssitz protestiert. Sie kritisieren den Verlust von Arbeitsplätzen und dass inmitten der globalen Energiekrise ein neuer Tarifvertrag noch immer nicht unterzeichnet sei.
Sie fordern ein Eingreifen der Behörden und eine Neuverhandlung der Fristen für den Ausstieg aus dem Bergbau, die Rumänien im nationalen Aufbau- und Resilienzplan mit der Europäischen Kommission vereinbart hat. Die Gendarmerie setzte Tränengas ein, nachdem einige Demonstranten Absperrungen durchbrochen hatten. Insgesamt fand der Protest jedoch kaum Beachtung in den Medien. Die Bergleute spielen heute in Bukarest kaum noch eine Rolle. Anders als in den 1990er Jahren, als ihre Vorgänger regelmäßig in die Hauptstadt kamen, um entweder gewaltsam gegen die Opposition vorzugehen oder Regierungen zu stürzen, deren Sozialpolitik sie ablehnten. Premierminister Ilie Bolojan hat daran erinnert, dass sich am 27. März die Vereinigung Bessarabiens mit Rumänien zum 108. Mal gejährt hat. Ein historischer Moment, den Bolojan als ersten Grundstein der nationalen Wiedervereinigung am Ende des Ersten Weltkriegs nannte. Bolojan legte Kränze an den Gräbern mehrerer wichtiger Akteure der Vereinigung von 1918 im Kloster Cernica bei Bukarest nieder. Diese hatten sich 1940, als Rumänien Bessarabien nach einem Ultimatum der stalinistischen Sowjetunion abtreten musste, vor den Besatzern in Sicherheit gebracht. Später landeten sie in den Gefängnissen des kommunistischen Regimes in Rumänien, das nach dem Zweiten Weltkrieg unter sowjetischer Besatzung errichtet wurde. Auf dem größten Teil der damals von Russland annektierten östlichen rumänischen Gebiete entstand die heutige Republik Moldau. Die rumänische Fußballnationalmannschaft hat eine Qualifikation für die Weltmeisterschaft erneut verpasst. Sie verlor am Donnerstagabend in Istanbul im Playoff-Halbfinale mit 0:1 gegen die Türkei. Das Endrundenturnier 2026 wird in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Die Sportpresse in Bukarest spricht von einem Endpunkt und möglichen Karriereschluss für den angesehenen, inzwischen über 80-jährigen Nationaltrainer Mircea Lucescu. Er wurde mehrfach Meister in Rumänien, der Türkei und der Ukraine und gewann mit Galatasaray Istanbul den UEFA-Pokal. Lucescu war bereits 1984 Nationaltrainer, als sich Rumänien erstmals für eine Europameisterschaft qualifizierte, die damals in Frankreich stattfand. Als wahrscheinlichster Nachfolger gilt laut Medien der frühere Nationalspieler Gheorghe Hagi. Der 61-Jährige hatte als einziger im rumänischen Fußball sowohl als Spieler als auch als Trainer und Clubgründer nationale Titel gewonnen. Die letzte Weltmeisterschaft, an der Rumänien teilnahm, war 1998.
Sie hören Radio Rumänien International.
It's fine. ce viața mea, cum se usucă frunza, mă întreabă amintirea, unde a fugit iubirea, trăiește în fiecare iubirea ce nu moare. Inima mea, inima mea, inima mea, îți spune azi ceva.
In der Nacht vom 28. auf den 29. März stellt Rumänien auf Sommerzeit um. Auch unsere Empfangskoordinaten ändern sich, wie der Betreiber Radiocom mitgeteilt hat. Die halbstündige Morgensendung läuft um 6 Uhr UTC auf 9700 kHz mit der Alternative 9650 kHz. Die erste Nachmittagssendung hören Sie um 14 Uhr UTC auf 11880 kHz. Alternativ jedoch auf 11.730 kHz. Und um 18 Uhr UTC senden wir auf 9.570 kHz in DRM oder alternativ auf 11.750 kHz. Sämtliche Frequenzen sowie die Daten zum Empfang über Satellit finden Sie auch auf unserer Homepage im Internet.
Kulturchronik.
Ein Buch ist mehr als nur ein Träger von Text. Es kann selbst zum Kunstwerk werden. Genau davon geht das internationale Projekt Book Art Est aus, initiiert von der Bukarester Künstlerplattform Celula de Artă, die Kunstzelle. In seiner zweiten Ausgabe lädt es Kreative dazu ein, das Medium Buch neu zu denken. Als visuelles Konzept, als skulpturales Objekt oder als experimentelles Format zwischen Kunst, Literatur und Typografie. Noch bis zum 3. April läuft der Open Call für Künstlerinnen und Künstler aus Rumänien, Polen und der Ukraine. Die ausgewählten Arbeiten werden anschließend in einer multidisziplinären Ausstellung in Bukarest präsentiert. Über die neue Ausgabe hat Ion Puikan für die heutige Kulturchronik mit der Kultur-PR-Managerin Anca Spiridon gesprochen. Die erste Ausgabe von Book Art Est, organisiert 2025 von der unkonventionellen Bukarester Galerie Celula de Artă, präsentierte dem Publikum eine internationale und multidisziplinäre Ausstellung, die das Buch als Kunstobjekt in den Mittelpunkt stellte. Nach einem offenen Aufruf wurden 53 rumänische und internationale Künstlerinnen und Künstler ausgewählt. Sie stellten 3 Wochen lang im Kulturzentrum Mihai Eminescu Dutzende Arbeiten aus, die unterschiedlichste Perspektiven und Techniken zeigen. Dabei wurde das Buch mehr als nur ein Träger von Text. Es verwandelte sich in ein skulpturales Objekt und in ein ungewöhnliches Medium für bildende Künstler. Ziel der Veranstaltung war es, einen Treffpunkt für Literatur- und Kunstinteressierte zu schaffen. Begleitet wurde die Ausstellung von einer Reihe performativer, kollaborativer und informativer Veranstaltungen, von Workshops an der Schnittstelle zwischen Poesie und visueller Kunst bis hin zu Einblicken in die Verlagsbranche und Lyriklesungen. Doch was hat das Publikum bei dieser ersten Ausgabe am meisten überrascht? Neben dem großen Publikumszuspruch hat uns vor allem die Offenheit der Künstlerinnen und Künstler beeindruckt, insbesondere der bildenden Künstler, die sich auf das Projekt eingelassen haben. Viele wollten mit neuen Medien und Techniken experimentieren und haben das Buch in sehr unterschiedliche, spannende Kunstobjekte verwandelt. Ich habe den Eindruck, dass viele dabei ihre eigenen Grenzen überschritten haben, indem sie diese Herausforderung angenommen und kreativ umgesetzt haben. Was bedeutet es eigentlich konkret, ein Buch als Kunstobjekt zu betrachten? Ich denke, das Buch als Kunstobjekt zu begreifen, erweitert die Perspektive, sowohl für die Künstlerinnen und Künstler als auch für das Publikum. In einem multidisziplinären Kontext betrachten wir ein Objekt oder einen künstlerischen Akt nicht mehr nur aus einer einzigen Perspektive, sondern geben ihm mehrere Bedeutungen und Interpretationsmöglichkeiten. Das Buch als Kunstobjekt verortet solche Arbeiten auf einer ganz anderen, wertvolleren Ebene, sowohl für diejenigen, die sie schaffen, als auch für diejenigen, die sie besitzen. Es bleibt nicht nur ein einfacher Textträger, sondern wird zu einem Kunstwerk, zu dem wir immer wieder zurückkehren, das wir neu entdecken und das uns jedes Mal bereichert, wenn wir es öffnen. Wie frei sich das Konzept Buch interpretieren lässt, hat bereits die erste Ausgabe gezeigt. In der Ausstellung im vergangenen Jahr haben wir sehr freie Interpretationen des Buchbegriffs gesehen. Die Idee des Buches als Informationsträger wurde dabei teilweise stark verdichtet, manchmal in eine visuelle Darstellung übersetzt, manchmal eher als Andeutung dessen, was ein Buch sein könnte oder wie Information aussehen kann. Der Dialog zwischen diesen Büchern und dem Publikum wurde stärker auf die Betrachter verlagert. Sie waren gefordert, Bedeutungen selbst zusammenzusetzen, mit deutlich größerem Interpretationsspielraum und eigenem Beitrag zur Wahrnehmung. Auch in diesem Jahr soll das Projekt neue Perspektiven eröffnen und den kulturellen Austausch erweitern. In diesem Jahr wollten wir den Open Call auch auf die Ukraine ausweiten. Internationale kollaborative Projekte bringen immer neue Perspektiven mit sich. Es ist spannend zu sehen, wie Künstlerinnen und Künstler aus anderen Ländern auf die Herausforderung reagieren, Bücher neu zu denken und zu gestalten. Die Frist läuft bis zum 3. April und wir haben bereits viele Einsendungen erhalten. Wie bei offenen Ausschreibungen üblich, sind wir besonders gespannt auf die letzten Tage. Die Abschlussausstellung in Bukarest, die wir für Mai planen, wird erneut einen multidisziplinären Rahmen bieten, in dem verschiedene Kunstformen zusammenkommen. Das Publikum soll eingeladen werden, neue Ausdrucksformen zu entdecken. Außerdem möchten wir die Ausstellung wieder von einem Programm mit begleitenden Veranstaltungen flankieren, mit einem Fokus sowohl auf bildender Kunst als auch auf Literatur. Meine Damen und Herren, in der heutigen Kulturchronik hörten Sie ein Interview mit der Kultur-PR-Managerin Anka Spiridon von der Künstlerplattform Cellula de Arte. Thema war das internationale Projekt Book Art Est, in dem es darum geht, das Buch als Kunstobjekt zu präsentieren.
Sie hören Radio Rumänien International.
Liebe Hörerfreunde, die heutige Musiksendung widmen wir dem großen Erfolg der rumänischen Kultband Compact Fata Din Vis, veröffentlicht vor über 40 Jahren im Jahr 1983. Fata Din Vis, das Mädchen in meinem Traum, ist ein Hit, der auf dem ersten gleichnamigen Longplay-Album erschien, das 2 Jahre später herauskam. Die Band Compact wurde 1977 in Cluj-Napoca gegründet, wurde jedoch erst ab 1981 einem breiten Publikum wirklich bekannt. Ein entscheidender Moment, der durch den Eintritt von Paul Ciuc als Leadsänger, Gitarrist sowie Hauptkomponist und Texter geprägt war. Diese Phase markierte den Beginn eines klar definierten Weges, denn die Songs von Paul Ciuc zeichneten sich rasch durch ein Gleichgewicht zwischen Rock und Sensibilität aus, durch eingängige Melodielinien sowie durch ein unverwechselbares Timbre, das zu einem Markenzeichen der Band wurde. Schon bald etablierte sich Compact als eine der beliebtesten Rockbands Rumäniens. Fata Din Vis ist ein sehr wichtiges Stück. Es definierte die Verbindung der Band zu ihrem Publikum und wurde bekannter als andere Lieder aus dem Repertoire von Compact. Auf demselben Album aus dem Jahr 1985 steht auch der Song Cărare peste timp, der zusammen mit einigen weiteren Songs die härtere Heavy-Seite der Band zeigt.
Încă necărare peste porțile ei. Cărare peste porțile ei. Cărare peste porțile ei.
Im Laufe der Zeit hatte Kompakt eine bewegende Geschichte, geprägt von Besetzungswechseln, Spaltungen, überwundenen oder siegreichen Egos und leider auch Tragödien von Mitgliedern, die heute nicht mehr unter uns sind. Jenseits all dieser Kapitel bleibt jedoch ihre Musik, die weiterhin bewegt und Generationen miteinander verbindet. Kompakt ist auch heute noch eine rumänische Kultband, die nicht nur im Land selbst, sondern auch von den Rumänen in der Diaspora geliebt wird. Für sie stellen die ersten Hits dieses Debüt-LPs einen wahren Soundtrack ihrer Jugend dar. Zum Schluss der heutigen Musiksendung bringen wir einen anderen Song von Paul Ciuci. Ești totul pentru mine, du bist alles für mich, veröffentlicht auf demselben Album Fata din Vis im Jahr 1985. Viel Spaß beim Zuhören.
Ce rău îmi pare,
International.
Willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Spaziergang durch die Sendungen von Radio Rumänien International. Wir beginnen mit einem Fragment aus der Kulturchronik.
Ein Blick zurück in den Sommer 1989 und mitten hinein in ein globales politisches Spannungsfeld. Der Dokumentarfilm Vitor Luminos, auf Deutsch Leuchtende Zukunft, erzählt von einem fast vergessenen Kapitel der Zeitgeschichte. Premiere hatte der Film beim International Documentary Film Festival in Amsterdam und seitdem eine beachtliche Festivalreise. Der Dokumentarfilm Vitor Luminos, inszeniert von Andra McMasters und produziert von Monica Lazuran Gorgan, ist eine rumänisch-südkoreanische Koproduktion. Im Zentrum steht der Sommer 1989, ein Moment kurz vor dem Umbruch in Europa, als sich erste Risse im Ostblock abzeichneten. Damals öffnete Nordkorea, einmalig in seiner Geschichte, seine Grenzen. Mehr als 20.000 junge Menschen aus 177 Ländern reisten nach Pjöngjang zum 13. Weltfestival der Jugend und Studierenden. Mehr als 600 Debatten, Kultur- und Sportveranstaltungen standen auf dem Programm, doch das Treffen war vor allem politisch geprägt. Themen wie Frieden, nukleare Abrüstung, Antiimperialismus, Umweltkrise sowie die Rechte von Jugendlichen und Frauen bestimmten die Agenda. Auch eine rumänische Delegation reiste nach Pjöngjang, rund 180 Personen, Studierende, aber auch Persönlichkeiten aus Politik und Kultur. Rumänien nahm dabei eine privilegierte Rolle ein, aufgrund der engen Beziehungen zwischen beiden Staaten. Das Festival fand jedoch vor einem angespannten internationalen Hintergrund statt. Nur 3 Wochen zuvor hatte die chinesische Regierung die Proteste auf dem Tiananmen-Platz gewaltsam niedergeschlagen. Und hinter dem eisernen Vorhang kündigten sich bereits die ersten politischen Umbrüche an. Im Film tauchen bekannte Namen aus der rumänischen Kulturszene auf, etwa Silvia Dumitrescu, Loredana Groza, Daniel Iordache, Dan Bittmann, Claudiu Bleons und Vasile Muraru. Zu sehen sind aber auch spätere Politiker und Unternehmer, darunter Adrian Năstase, Mugur Isărescu, Elena Ciocan und Dan Puric. Die Bilder, aus denen Viitor Luminos montiert ist, stammen aus dem Archiv des Amateurfilmers Emilian Urse. Er war damals vom Jugendminister beauftragt worden, das Ereignis in Pjöngjang zu dokumentieren. Wie dieses Material wiederentdeckt wurde, erzählt Regisseurin Andra McMasters. 2017 habe ich gemeinsam mit Emilian Urse an einem größeren Projekt gearbeitet, der Digitalisierung des Stud-Filmarchivs in Bukarest, dem ersten studentischen Filmclub Rumäniens. Dabei hat er mir mehrere 16mm Filmrollen gegeben, die wir digitalisiert und auf einer Plattform veröffentlicht haben. Später überreichte er mir auch einige Videokassetten. Ende der 80er Jahre besaß er eine Panasonic VHS-Kamera, was damals in Rumänien ziemlich selten war. Mit dieser Kamera hatte er Aufnahmen sowohl vor 1989 als auch aus den 90er Jahren gemacht. Zum Glück waren die Kassetten gut erhalten, sodass wir sie mit Unterstützung des Nationalen Filmarchivs digitalisieren konnten. Mit Unterstützung des Nationalen Filmarchivs konnten wir schließlich 4 Kassetten digitalisieren, jeweils etwa 3 Stunden.
Es war Alex Stărescu mit einem Fragment aus der Kulturchronik von Samstag. Wir gehen weiter und kommen zum Geschichtsmagazin an.
Kein anderer Einfluss war im letzten Jahrtausend auf dem rumänischen Raum größer als der türkische. Ab 1877, nachdem Rumänien seine staatliche Unabhängigkeit erkämpft hatte, änderten sich die Beziehungen. Im 20. Jahrhundert bauten Rumänien und die Türkei auf der Grundlage einer gemeinsamen Tradition eine privilegierte Beziehung auf. Der auf Luftrecht spezialisierte Jurist Radu Boroș schilderte 1995 dem Zentrum für mündliche Geschichte des rumänischen Rundfunks, wie sich die bilateralen Beziehungen nach dem Ersten Weltkrieg entwickelten.
Kemal, primul lucru pe care l-a făcut, a fost acela de a căuta să se izoleze de Europa.
Kemal hatte als erstes versucht, sich von Europa zu isolieren, und einer der Punkte seiner Politik in diesem Entschluss zur Isolation war die Verlegung der türkischen Hauptstadt von Istanbul nach Ankara. In Istanbul wollte er keinerlei kommerzielle, finanzielle oder sonstige Verbindungen mit den Mächten des europäischen Kontinents mehr zulassen. Deshalb unterbrach er die Fluglinie, die die französisch-rumänische Gesellschaft ab 1920 auf der Strecke Paris-Wien-Budapest-Bukarest-Istanbul betrieben hatte. Nach und nach erkannten sowohl die Europäer als auch die Türken, dass sie nicht getrennt voneinander voranstreiten konnten, und die Rumänen waren es, die den Weg zur Wiederannäherung eröffneten. Radu Boroș dazu.
Până în 1938-39, când prin tratatul de la Lausanne
bis 1938-39, als durch den Vertrag von Lausanne der Status der Meerengen geändert wurde, wollten die Türken von keinerlei Luftverbindung nach Konstantinopel hören. Erst nach dem Vertrag von Lausanne stellte sich die Frage und die Möglichkeit von Flügen aus Europa nach Istanbul öffnete sich. Wir Rumänen hatten im Rahmen der Balkan-Entente im Abschnitt Luftfahrt auch das Thema des Lufttransports, in dem auch eine Verbindung mit der Türkei vorgesehen war. Während wir bei den anderen Ländern die Verbindung der Hauptstädte anstrebten, war unser Ziel mit der Türkei nicht die Anbindung an Ankara, die Hauptstadt, sondern an Istanbul. In der Luftfahrtpolitik Rumäniens figurierte die Einrichtung von Fluglinien als Unterstützung, als Stärkung unserer Schifffahrtslinien. Trotz aller Bemühungen von der Türkei, die Genehmigung für die Linie nach Istanbul zu erhalten, gelang es uns nicht. Wir erhielten keine Antwort, weder eine negative noch eine positive. Man sagte uns stets, wir sollten warten. In der Generalversammlung des Wirtschaftsrates der Balkan Entente, in der Sitzung vom April 1939 gegen Ende der Zusammenkunft, teilte uns der Vorsitzende der türkischen Delegation Hasan Saka mit, dass die türkischen Behörden dringend eine rumänische Delegation nach Ankara einladen, um einen Konzessionsvertrag für eine Linie Bukarest-Istanbul mit der Fluggesellschaft Lares abzuschließen.
Alex Grigorescu mit einem Ausschnitt aus dem Geschichtsmagazin von Montag. Und nun geht's weiter mit einem Fragment aus Reiseland Rumänien.
Lugoj ist ein Reiseziel für alle, die Sakralbauten entdecken und besuchen möchten, sowie für Kulturinteressierte. Laut urkundlicher Erwähnung Ende des 13. Jahrhunderts, als Lugoj eine befestigte Siedlung war, ist es heute eine Stadt mit etwa 35.000 Einwohnern und einer Geschichte sowie Sehenswürdigkeiten, die sie zu einem attraktiven Ziel für Kulturtouristen machen. Die Stadtbefestigungen wurden Anfang des 18. Jahrhunderts von den Türken zerstört. Nach fast zwei Jahrzehnten osmanischer Herrschaft folgte die habsburgische Herrschaft. Deutsche Kolonisten ließen sich am linken Ufer des Timiş-Flusses nieder, der durch das Stadtzentrum fließt, und legten den Grundstein für das sogenannte deutsche Lugoj. Über die Jahrhunderte hinweg war Lugoj jedoch das Zentrum eines rumänischen Bezirks und von großer Bedeutung für die Rumänen im Banat. Gotteshäuser wie die römisch-katholische und die orthodoxe Kirche aus dem 18. Jahrhundert sind heute Wahrzeichen der Stadt, wie uns Delia Barbu, Stadträtin von Lugoj, erklärte. Lugoj, bekannt als die Kulturhauptstadt der Rumänen des Banats, ist berühmt für seinen reichen kulturellen Reichtum, der einen großen Teil seiner Identität ausmacht. Die Stadt bietet auch ein vielfältiges Angebot für Liebhaber des ökumenischen Tourismus. Besucher Lugoj können dies entdecken, wenn sie sich direkt im Stadtzentrum aufhalten, wo sich die wichtigste Sehenswürdigkeit dieser Kategorie befindet, die orthodoxe Kathedrale Mariä Himmelfahrt. Das historische Denkmal wurde 1766 fertiggestellt und im Barockstil erbaut. Neben der Kathedrale steht der St. Nikolausturm. Er ist das älteste orthodoxe Bauwerk in Lugoj und stammt aus dem 15. Jahrhundert. In der Nähe der Kathedrale und gegenüber dieser beiden Sehenswürdigkeiten befindet sich die ehemalige Taverne Zum Posten. Heute beherbergt dieses Gebäude die Museumssammlung der orthodoxen Erdiözese Lugoj. Dann kommt die Eiserne Brücke, eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Sie ist eng mit der Geschichte Lugojs verbunden, das einst in einen rumänischen und einen deutschen Teil geteilt war.
Es war Florin Lungu mit einem Fragment aus Reiseland Rumänien von Dienstag. Und ich bin Dora Mihalcescu, bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und erwarte Sie morgen wieder.
Und damit geht die deutsche Sendung von Radio Rumänien International zu Ende. Die wichtigsten Neuigkeiten aus Rumäniens Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft finden Sie auf unserer Internetseite. www.rri.ro lautet die Adresse. Wir freuen uns auch jedes Mal über Ihre Empfangsberichte, Fragen und Anregungen. Sie erreichen uns am schnellsten per E-Mail an die Adresse germ@rri.ro. Mein Name ist Alex Terescu, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und sage auf Wiederhören aus Bukarest. Bis zum nächsten Mal.
caut, te caut, te caut printre nori. Și acum te caut, te caut, te caut, te caut printre nori.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.